Vergebung hat, aber man ist trotzdem ein Sünder. Das heißt, man hat eine Tendenz zum Sündigen hin. Das bleibt so. Bis wir sterben, haben wir in uns eine Tendenz zum Sündigen hin. Wir haben zwar Vergebung und wir können aus der Vergebung leben, das ist das Wunderbare, aber es ist dennoch so, dass wir Sünder sind im Wesen. Und wenn zwei Leute heiraten, dann heiraten zwei Sünder. Das gibt notgedrungen irgendwann Probleme. Das ist einfach so. Und nicht nur in der Ehe, auch sonst überhaupt in der Gemeinde, es sind hier ein ganzer Haufen von Sündern. Und deshalb müssen wir uns mit dem Thema befassen. Die Probleme kommen auch von der Welt her. Das ist das Dritte. Eine Welt, die von dem Sündenfall geprägt ist, in Mitleidenschaft gezogen ist. Die Welt ist nicht gefallen, die Schöpfung ist nicht gefallen, der Mensch ist gefallen, aber die Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen. Also die leidet mit an den Folgen der Sünde. Und deshalb leben wir in einer Welt, die also, wo ein Riss ist, ein Riss zwischen Gott und Menschen, ein Riss zwischen Mensch und Mensch, ein Riss zwischen Mensch und sich selbst. Wir sind schwach, wir sind sündig und wir sind schwach. Also daher kommen die Probleme, daher haben wir Probleme. Also das ist normal. Und letztlich lässt Gott Probleme zu. Letztlich ist er der, der es zulässt. Entweder schickt er sie aktiv, die Probleme, damit wir etwas lernen, oder er lässt sie einfach zu. Das ist die Quelle unserer Probleme. Und wo treten sie jetzt auf, konkret? Wo haben wir jetzt konkret unsere Probleme? Das ist zum ersten Mal in unserer Beschaffenheit. Das heißt, wir Menschen, wir sind zweierlei, wir sind Geist und sind Leib. Und die Bibel spricht von äußerer Mensch und innerer Mensch auch. Wir haben einen äußeren Menschen und wir haben einen inneren Menschen. Wir können Probleme haben mit unseren äußeren Menschen, wir können Probleme haben mit unseren inneren Menschen oder der Ort, wo die Probleme auftreten, können innerlich sein oder äußerlich oder in unseren Gefühlen, in unserer Gefühlswelt. Also unsere Beschaffenheit ist so. Und da haben wir weiter, wir haben eine Triebhaftigkeit. Das ist das Zweite. Die Probleme treten in unserer Triebhaftigkeit auf. Wir haben ja Triebe oder Wünsche oder Begehren oder Verlangen, sagt die Bibel. Jeder Mensch hat ein Verlangen, etwas zu sein. Ich habe hier das Erste. Das Verlangen, etwas zu genießen. Das Verlangen, etwas zu haben. Das Verlangen, etwas zu sein. Jeder Mensch möchte etwas genießen, jeder Mensch möchte etwas haben, jeder Mensch möchte etwas sein, wobei das Letzte das Wichtigste ist. Weil ich etwas sein möchte, deshalb möchte ich genießen und deshalb möchte ich was haben. Das Letzte ist das Tragende. Der Mensch möchte existieren. Und er möchte nicht nur existieren, er möchte auch gesichert sein, beschützt oder bewahrt sein. Der Mensch möchte wichtig sein. Das sind ganz natürliche Triebe in uns oder Verlangen, Wünsche in uns. Und es ist wichtig, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht über den Menschen, über die Beschaffenheit des Menschen und über die Triebhaftigkeit des Menschen. Einerseits ist die Triebhaftigkeit was Gutes, andererseits hat die Triebhaftigkeit auch eine schlechte Seite, seit dem Sündenfall. Also zuerst mal die gute Seite, diese Grundverlangen des Menschen, Grundbegehren, Grundtriebe des Menschen, die sind also Gott gegeben. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er das hat. Diese Triebe haben zu tun mit unserer Erfüllung. Gott will, dass wir erfüllt werden und deshalb gibt uns auch Verlangen, ein Verlangen in uns hinein. Und wir haben einen Appetit, also nochmal genießen, wir haben einen Appetit was den Körper betrifft, wir haben Sinne, Gott hat uns Sinne gegeben, wir treten mit dieser Welt in Kontakt über 5 Sinne. Und bei diesen 5 Sinnen haben wir vor allem zwei Gebiete, wo wir ein starkes Verlangen haben. Und dieses Verlangen ist nötig zur Erhaltung des Menschen. Das eine ist der Mund, dass wir was essen. Wenn wir kein Verlangen hätten, würden wir vielleicht nicht essen und dann würden wir sterben. Und das zweite ist die Geschlechtlichkeit, dass wir ein gewisses Verlangen haben, denn wenn wir das nicht hätten, dann würden wir aussterben, die Menschheit. Ja. Also diese Verlangen sind gut und es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind. Appetit an sich ist was Gutes. Das dient zur Erhaltung des Lebens und zur Erfüllung im Leben. Das Verlangen, etwas zu haben, ist was Gutes. Der Mensch möchte etwas haben. Zum Beispiel, das ist ganz wichtig, der Mensch möchte Gemeinschaft haben. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wir sind Gesellschaftswesen, so wie Gott ein Gesellschaftswesen ist. Er hat uns in seinem Bilde geschaffen. Er ist ein Gott der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Er selber ist eine Gesellschaft von Vater, Sohn und Geist. Und seit eh und je ist er eine Gesellschaft. Und er hat uns erschaffen, auch so, mit diesem Drang, Gemeinschaft zu haben. Und wir wollen nicht nur Gemeinschaft haben, wir wollen auch Besitz haben. Wir wollen etwas haben, was uns gehört. Eigentum, es ist von Gott ein gottgegebenes Verlangen nach Eigentum. Ich möchte etwas haben.
Also damit materielles Eigentum?
Zuerst einmal materielles, aber auch geistiges Eigentum. Ja. Wir haben ja auch Gedanken, die gehören mir. Ja, das ist auch ein Eigentum. Beides. Auch Macht. Wenn man etwas hat, dann hat man Macht. Wer viel hat, hat viel Macht. Also in der Welt ist es so, wer viel Geld hat, hat viel Macht, oder? Ja. An sich ist das was Gutes. Ja? Das sind Grundbedürfnisse des Menschen, Grundverlangen des Menschen. Gott hat den Adam in den Garten gestellt und hat ihm was gegeben. Okay. Schau, ich gebe dir einen Besitz, ich gebe dir ein Umfeld, ich gebe dir einen Garten und ich gebe dir Bäume und du kannst du genießen und da kannst du was haben und du kannst was sein. Du bist wichtig. Du darfst existieren. Das ist das Dritte, also das Verlangen, da zu sein. Jeder Mensch möchte da sein. Und deshalb sind wir zum Beispiel, es gefällt uns nicht, wenn wir nicht gegrüßt werden. Ja, da kommt jemand und grüßt mich nicht. Geht einfach von mir und tut so, als ob ich nicht wäre. Das stört uns. Ja, weil wir ein Verlangen haben, da zu sein. Und der tut so, als ob ich nicht da wäre. Ja. Das ist ganz normal. Wir wollen weiterleben. Und wir wollen geborgen und sicher leben. Und wir wollen wichtig leben, wollen wichtig sein, wichtig genommen werden. Die Frauen haben ganz stark ein Sicherheitsbedürfnis und die Männer haben ganz stark ein Wichtigkeitsbedürfnis. Das ist sogar noch da ein bisschen, gibt es mehr Betonungen, bei den Männern so, bei den Frauen so. Aber alle haben das Bedürfnis letztlich. Also das sind gute Verlangen, gute Triebe. Jeder hat einen Selbstwert, also man möchte wertgeschätzt werden. Und wenn wir anderen zeigen wollen, dass wir wichtig sind, also wir wollen anderen zeigen, dass wir wichtig sind und wir fühlen uns bedroht, wenn er uns irgendwie was, dass unsere Wichtigkeit wegnimmt oder unsere Existenz wegnimmt. Das ist also die gute Seite. Und dann gibt es eine böse Seite in der Triebhaftigkeit, die das seit dem Sündenfall vorhanden ist. Und das ist so, dass unsere Triebe pervertiert sind. Das heißt, sie sind in die falsche Richtung gelenkt. Also wir haben dann zwar das Verlangen zu genießen, aber wir genießen, wir wollen dann eine falsche Richtung genießen. Ja? Also wir wollen etwas egoistisch genießen und auf Kosten der anderen und so weiter. Wir wollen mehr genießen, als Gott uns gibt. Also unser Verlangen ist verkehrt, ist pervertiert und unser Verlangen ist übertrieben. Es ist stärker, als wir wollen dann mehr, als uns zusteht oder es wird uns versprochen. Du bekommst ganz viel Genuss und dann sind wir enttäuscht, wenn dieser Genuss nicht da ist. Ja, wir erwarten uns dann zu viel von unseren Trieben. Ja. Weiß jemand, ich nehme jetzt ganz ein einfaches Beispiel, wir essen, ja. Und das Essen ist wichtig und ohne Essen kann ich nicht leben. Aber wenn das Essen zu wichtig wird, ja, zum Selbstzweck wird, dann ist es verkehrt. Das Essen ist nämlich kein Selbstzweck. Das Essen tue ich nämlich deshalb, damit ich dem Herrn dienen kann, damit ich was anderes dann tun kann, damit ich arbeiten kann. Ja. Essen hat nicht einen Selbstzweck. Das Gleiche ist mit der Geschlechtlichkeit. Ja. Geschlechtlichkeit ist was Gutes und ist zum Genuss da, ist sehr wichtig für die Ehe, aber es hat einen Platz, ja, gehört nur in diesen Raum hinein, in diesen Bereich. Ohne Geschlechtlichkeit, ohne Ausübung von Sexualität kann man leben, ohne Essen kann man nicht leben. Also das ist nicht so wichtig, es ist nicht lebensnotwendig, gar nicht. Und man darf sich auch nicht zu viel erwarten davon. Es gibt höhere Genüsse als leibliche Genüsse. Der Mensch ist nicht geschaffen für leibliche Genüsse. Das ist nicht das Endziel des Menschen. Gemeinschaftsgenüsse sind viel stärker und viel größer als leibliche Genüsse. Also als rein sexuelle Genüsse zum Beispiel oder Essen. Ja, das ist nicht das Letzte. Da wird einem dann mehr versprochen, als es ist, und dann fühlt man sich betrogen. Die Bibel spricht vom Betrug der Sünde. Die Sünde betrügt einen. Ja. Verspricht etwas, was sie nicht geben kann. Das heißt, wir haben also deshalb Probleme mit unserer Triebhaftigkeit wegen der Sündhaftigkeit. Also gerade da entstehen Probleme. Das Gleiche ist mit dem Haben, oder? Wir wollen etwas haben, aber wir wollen mehr haben, als uns zusteht. Die Bibel spricht von Gier oder von Habsucht. Im Griechischen heißt es mehr haben wollen, das Wort Habsucht. Mehr haben wollen, als mir zusteht. Das ist eine ernste Sache. Und das andere war das Verlangen zu sein. Man will mehr sein, als man ist. Es wird dann übertrieben. Oder man will etwas anderes sein. Es gibt Männer, die wollen Frauen sein und Frauen, die wollen Männer sein. Ja? Das ist dann pervertiertes Verlangen, etwas zu sein. Oder ganz wichtig sein. Ich kenne einen Menschen, der entdeckte das Fußballspielen und dann dachte sich, jetzt will er Fußballweltmeister werden. Und dann entdeckte er den Eiskunstlauf und dachte sich, jetzt will er Weltmeister im Eiskunstlauf. Gleich das Höchste. Also ich möchte gleich das Höchste und Beste sein auf der ganzen Welt. Ja? Man schätzt sich nicht richtig ein. Und da entstehen die Probleme, oder? Wir sprechen von Hochmut. Ja? Zu hohes Gemüt von sich selbst. Zu hohe Schau von sich selbst. Die Bibel spricht von Demut. Wir sollten demütig sein, das heißt bereit sein, eine niedrige Gesinnung von uns einzunehmen. Das heißt, die Gesinnung, die Gott von uns, das Bild, das Gott von uns möchte. Gott hat einen Rahmen und sagt, in diesem Rahmen, da gehörst du hinein. Und wir wollen auf den Rahmen sprengen. Wir wollen mehr sein. Und dann muss der Herr uns wieder runterholen. Nein, komm runter, da hast du dich überschätzt. Und dann kommt irgendeine Demütigung, gibt es ein Problem wieder. Oder? Dann haben wir wieder Probleme. Wir haben beiderlei Probleme. Einerseits wollen wir mehr sein, wollen stolz sein, dann haben wir ein Problem, dann demütigt uns Gott und da haben wir wieder ein Problem. Aber das ist alles gut. Also wir leben mit Problemen und da ist der Ort unserer Triebhaftigkeit. Ich habe den Bibelvers gar nicht gelesen dazu, es tut mir leid. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15, 16. Da haben wir diese drei Lüste. Diese drei Begehren, drei Verlangen. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Weil alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und das Großtun dieses Lebens, ist nicht aus dem Vater, sondern ist aus der Welt. Die Welt ist am Vergehen und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, Vers 15, 16, 17. Also hier spricht er von einer Lust. Lust hat mit Triebhaftigkeit zu tun, Begehren, Verlangen. Aber hier ist es etwas Negatives, weil er von Sünde gezeichnet, die Lust des Fleisches, das ist die Lust, etwas genießen zu wollen, aber jetzt in die falsche Richtung oder übertrieben. Lust der Augen, die Augen sehen etwas und dann möchten sie das haben. Die Lust, etwas haben zu wollen. Die Lust, etwas zu haben. Aber wiederum verkehrt, in die falsche Richtung oder übertrieben. Und das dritte ist der Hochmut des Lebens, das Großtun dieses Lebens. Es ist das Verlangen, etwas zu sein, aber mehr als man sein sollte oder als Gott einem gegeben hat. Und pervertiert in die falsche Richtung. Beim Herrn Jesus hatten wir das auch, die Versuchungen der Satan versucht den Herrn Jesus auf drei Gebieten. Ja. Das erste ist, das war in Matthäus 4, das erste war, mach doch aus diesen Steinen Brot. Matthäus 4, Vers 4 bis 8 etwa. Dort haben wir, der Satan kommt und sagt, mach aus diesen Steinen Brot. Ja. Da spricht er das Verlangen zu genießen an. Und das zweite war, er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Er sagt, das will ich dir geben. Da spricht er das Verlangen, etwas zu haben, Macht zu haben und so weiter. Ja. Und das dritte war, stürz dich doch runter vom Tempel, damit die anderen sehen, wer du bist. Ja. Da spricht er das Verlangen, etwas zu sein, wichtig zu sein. Also wir haben hier genau, das haben wir mehrmals in der Schrift, auch im Paradies, beim Sündenfall. Oder was war da angesprochen? Zuerst, sie sah den Baum an, dass er gut, die Speise, dass sie gut zu essen war, das Verlangen zu genießen. Ja? Und dass er, wie heißt es dort? Muss ich selber nachschauen. 1. Mose 3, Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war, Verlangen zu genießen, oder? Und dass er eine Lust für die Augen war, das Verlangen zu haben, Lust für die Augen. Und dass er begehrenswert war, wert es zu begehren, um Einsicht zu geben. Einsicht, dann ist man etwas, oder? Wenn man Einsicht hat, wenn man Klugheit hat, das ist das Begehren, etwas zu sein. Also immer wieder haben wir diese drei Verlangen immer wieder angesprochen in der Bibel. Und gerade da entstehen unsere Probleme. An diesen Bereichen. Und wie können jetzt... ich muss nochmal zurück, ich habe was vergessen. Wir haben also gesagt, unsere Probleme treten auf in unserer Beschaffenheit, Leib, Gefühle, Geist. Probleme entstehen in unserer Triebhaftigkeit. Und das andere hier, was ich vergessen habe, der dritte, die Probleme entstehen in unseren Vorstellungen. Jeder hat gewisse Vorstellungen. Jeder hat ein Gewissen und jeder hat ein Denken über die Dinge, wie sie sind und wie sie sein sollen. Jeder hat so Vorstellungen über die Welt, über allerhand. Ja. Und das variiert. Ja. Wir haben nicht alle die gleichen Vorstellungen, wie die Dinge sind und wie sie sein sollen. Sogar unser Gewissen kann verschieden sein. Unser Gewissen kann ein bisschen falsch gepolt sein, sodass es falsch meldet. Das Gewissen ist wie ein Kompass, aber der kann auch falsch eingestellt sein. Der kann irgendwie schlecht werden. Ja? Und das Gewissen, das orientiert sich an der Heiligen Schrift, an Gottes Wort. Aber wenn man jetzt falsch belehrt wurde, kann das Gewissen falsch melden. Also zum Beispiel ein Katholik, der hat Schwierigkeiten, am Karfreitag irgendein Fleisch zu essen. Ja? Am Karfreitag darf man als Katholik kein Fleisch essen. Und wenn jetzt ein Katholik sich bekehrt zu Christus, dann hat er immer ersten, und er sieht, die anderen Christen essen alle am Karfreitag Fleisch, dann ist ihm, für ihn ist das ein Problem. Ja? Weil für ihn heißt es, das ist doch nicht richtig, das ist doch Sünde. Ja? Das ist, dann ist sein Gewissen falsch gepolt und dann muss er in der Bibel studieren und mit der Zeit kommt er drauf, nein, das steht ja gar nicht in der Bibel. Und dann kann das Gewissen wieder, dann wird das Gewissen wieder richtig gepolt und dann meldet das Gewissen nicht mehr. Dann meldet sich das Gewissen nicht mehr, wenn er Fleisch isst am Freitag. Also wir haben gewisse Vorstellungen, wir haben ein Gewissen und wir haben überhaupt Vorstellungen über die Welt und über die Dinge, wie sie sind und wie sie sein sollen. Wir haben von Gott diesen Sinn bekommen für das, was richtig ist und was nicht richtig ist, über das Gewissen. Wir haben aber auch Vorstellungen, die haben wir irgendwo gelernt, die können richtig sein oder falsch. Und gerade solche Leute bekehren sich jetzt, kommen zusammen und da haben sie Probleme. Oder sie heiraten, da haben sie Probleme, ja, weil sie verschiedene Vorstellungen haben. Und jetzt muss ich mich fragen, wo ist mein Verlangen gesund und wo ist es ungesund? Jetzt muss ich lernen, muss ich schauen, habe ich hier ein ungesundes Verlangen, ungesunde Wünsche oder habe ich gesunde Wünsche? Ja? Wenn ich ein Verlangen habe, mitzubestimmen über andere Menschen, wenn das zu stark wird, dass ich über andere Menschen bestimmen möchte, dann hat der andere auch ein Problem, weil der möchte nämlich auch bestimmen. Und wenn der andere bestimmen will und ich will über ihn bestimmen und er will über mich bestimmen, dann haben wir ein Problem. Oder dann entsteht ein Problem. Und das ist gut, wenn man sich da ein bisschen mal analysiert und merkt, wie der Mensch eigentlich funktioniert. Und dann versteht man sich besser, warum ein Streit entsteht. Bei den Kindern sieht man das leichter und da kann man es besser analysieren, aber bei sich selber sollte man es auch. Und wie werde ich jetzt reagieren, wenn jemand anderer über mich bestimmen will? Ja? Wie reagiere ich jetzt? Wie ist es jetzt richtig, da zu reagieren? Ja. Die Maria und die Martha haben ja heute beim Frühstück über Maria und Martha gesprochen. Die Maria und Martha haben ein Problem. Der Lazarus ist am Sterben und der Herr Jesus kommt nicht. Sie sagen ihm, er soll kommen rechtzeitig. Wir haben ihn rechtzeitig informiert und er kommt immer noch nicht. Und es stirbt der Lazarus und jetzt kommt der Herr Jesus. Jetzt haben sie ein Problem über Jesus. Eigentlich wollten sie über ihn bestimmen und sagen, was er zu tun hat. Er soll jetzt nämlich den Lazarus gesund machen. Das war so durch die Blume gesagt. Dein Freund Lazarus ist krank. Und er kommt nicht. Und jetzt fühlen sie sich im Recht, sozusagen. Und sie fühlen sich jetzt benachteiligt, weil er... Das Recht war doch, ihn holen zu dürfen und er soll den Lazarus gesund machen, das ist doch richtig so. Und er kommt nicht und jetzt fühlen sie sich benachteiligt jetzt. Und was ist die erste Reaktion? Ein Vorwurf. Wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht passiert. Bitteschön. Und jetzt? Warum kommst du zu spät? Sie werfen dem Herrn was vor. Genauso geht es uns auch, oder? Es passieren irgendwelche Dinge in unserem Leben und sie geschehen nicht nach unseren Vorstellungen. Und wir handeln mit Gott und wir sprechen mit Gott und dann reagiert Gott nicht so, wie wir wollen. Da haben wir ein Problem mit Gott. Und was machen wir? Wir machen einen Vorwurf und sagen, warum machst du das? Das ist ein Vorwurf. Warum hast du das zugelassen? Und sie haben nicht gemerkt, dass der Herr sie liebte. Im Johannes 11 steht zweimal, wie der Herr liebt, oder? Der Herr liebte die Martha und die Maria. Der Herr liebte sie, wird uns extra gesagt. Und den Lazarus. Der Herr liebte diese Leute. Und das muss uns bewusst werden, wenn wir Probleme haben, wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns liebt. Der macht keine Fehler. Also bei uns ist da vermischt sich das Gute und das Böse, der gute Wunsch zu existieren und dass der Bruder existiert und dass der Bruder weiterleben darf, das ist doch ein guter Wunsch, oder? Das ist doch ein berechtigter Wunsch, dass unsere Familie gut geht, das ist ein berechtigter Wunsch, hat Gott in uns hineingelegt. Und jetzt stirbt einer. Jetzt vermischt sich das in uns, das Gute und das Böse und wir denken jetzt böse über Gott. Und da ist es falsch, da müssen wir jetzt beten um Licht. Herr, gib mir Weisheit, damit ich jetzt verstehe, warum du jetzt zu spät gekommen bist und warum du das zugelassen hast, dass der Bruder gestorben ist. Sie hätten eigentlich, das wäre die richtige Reaktion gewesen, oder? Dass sie gebetet hätten oder den Herrn gefragt hätten, Herr, bitte kläre uns auf, wir verstehen das nicht. Jetzt, wir haben so eine schwere Situation in unserem Leben und wir verstehen deine Wege nicht mit uns, weil du bist unserer Meinung nach bist du zu spät gekommen, aber kläre uns auf. Gib uns Weisheit, gib uns Licht, dass wir dein Handeln verstehen. Dein Handeln ist rätselhaft uns gegenüber. Und oft ist es in unserem Leben auch so, dass das Handeln Gottes rätselhaft ist oder erscheint uns jedenfalls rätselhaft und dann haben wir ein Problem mit Gott. Und das ist so wichtig, dass wir diese Lektion lernen, die auch Maria und Martha lernen mussten, dass wir nur gut über Gott denken. Was von Gott kommt, ist nur gut. Alles Gute kommt von oben. Das ist in Jakobus steht das. Jede gute Gabe kommt von oben herab. Vom Vater der Lichter, vom Vater der Gestirne. Bei ihm gibt es kein wechselndes Schattenwerfen. Es ist nicht ein Gott, der sich ändert, so wie die Sonne sich ändert. Die wandert von einer Seite auf die andere Seite. Oder da kommt die Wolke dazwischen und so weiter. Das ist bei Gott nicht so. Gott ist immer gleich und er ist immer gut. Und das muss ich mir einprägen für mein ganzes Leben, denn es werden in meinem Leben große Probleme noch kommen. Das ist ganz normal, weil wir in einer sündigen Welt leben, mit sündigen Menschen und mit sündigen Christen. Wir werden immer Probleme haben. Und wenn uns aber klar wird, dass Gott ein guter Gott ist, der mir nur Gutes gibt, dann muss ich lernen, das Böse, was mir böse erscheint, ja, als gut anzunehmen. Ja. Es gibt Dinge, die erscheinen uns als böse. Da muss ich es akzeptieren. Und da muss ich mich fragen, nicht warum, nicht nach dem Grund fragen und nicht einen Vorwurf, das ist falsch. Nicht, die Warum-Frage ist hier völlig verkehrt. Wir müssen fragen, wozu? Wozu haben wir denn die Probleme? Und wozu lässt diese Probleme jetzt Gott in mein Leben hineinkommen? Übrigens auch in der Ästhetik, wir sprechen von Ethik und von Ästhetik. Ethik hat zu tun mit Gut und Böse und Ästhetik hat zu tun mit Schön und Nicht-Schön. Und auch in der Ästhetik ist das so. Die Bibel spricht auch über das Thema Ästhetik. Das wissen manche Christen gar nicht. Die Bibel spricht nicht nur über Ethik. Die Bibel spricht auch über Ästhetik und die Bibel hat uns geschaffen zu Menschen, die einen Sinn haben für das Schöne. Was ist schön und was ist nicht schön? Gibt es da Probleme unter Christen? Ho, Riesenprobleme, oder? Ja, ich finde das schön und der andere findet das nicht schön. Aber die Bibel sagt etwas über schön und nicht schön. Der Sinn für die richtige Ästhetik muss genährt werden aus der Heiligen Schrift. Das heißt, ich muss zuerst einmal schauen, wie Gott ist. Ist Gott schön? Was meint ihr? Das ist das absolute Schöne. Und als er die erste Frau geschaffen hat, die war absolut schön. Das bin ich überzeugt davon. Ohne Sünde. Aber er selber ist schön. Und er hat uns einen Sinn für das Schöne gegeben. Jetzt ist aber die Sache, dass weil wir Sünder sind, haben wir den Sinn für das Schöne verloren oder zum Teil verloren, je nachdem. Jetzt muss ich meinen Sinn für Ästhetik nähren. Übrigens auch Musik. Nächstes Problemthema, oder? Riesenproblem. Thema Musik. Hat was mit Ästhetik zu tun? Welches Lied ist schön und was ist nicht schön? Ja? Was gehört sich und was gehört sich nicht? Was geziemt sich und was geziemt sich nicht? Kleidung. Nächstes riesengroßes Thema unter Christen, oder? Wir haben lauter Problemthemen. Aber es ist wichtig, dass wir mal grundsätzlich, fundamental das Ganze angehen. Nur so kommen wir weiter. Also, was gehört sich und was gehört sich nicht? Und was gehört sich wo und was gehört sich wo nicht? Ja, wie kleidet man sich dort und wie kleidet man sich im Fußballplatz und wie kleidet man sich im Konzertsaal und so weiter? Man geht nicht mit den gleichen Kleidern vom Fußballplatz in den Konzertsaal. Das wissen die Leute heute sogar. Es gibt also irgendwie auch einen Rahmen für das und für das. Das heißt, wir müssen jetzt lernen, dass unser Sinn für Ästhetik muss jetzt wieder genährt werden und muss richtig gestellt werden. Und das geht nur über die Heilige Schrift, weil das ist der einzige Punkt, wo wir Gott kennenlernen können. Gut, wir haben auch die Schöpfung, aber die Schöpfung ist ja zum Teil in Mitleidenschaft gezogen. Also ist nicht alles mehr schön in der Schöpfung. Einiges ist immer noch, kommt die Schönheit noch durch. Und bei einigen Dingen merken wir, das ist aber nicht mehr alles so schön. Und der Herr möchte, dass wir es gut haben, und der Herr möchte uns immer wieder ermutigen, auch für das Schöne. Gestern habe ich gebetet, Herr, es wäre so schön, wenn ein bisschen die Sonne durchkäme. So ein bisschen, habe ich gesagt. Der Herr hat sich wahrscheinlich gedacht, komm, du betest aber wenig. Ich gebe dir einen ganzen blauen Himmel morgen. Ja. Ja. Und wenn dann wieder der Regen kommt, dann müssen wir auch dankbar sein. Ja. Nicht gleich negativ denken. Wer weiß, vielleicht ist es bis zum Abend schön. Ja. Also, was gehört sich und was gehört sich nicht? Was geziemt sich? Es gibt viele solche Ausdrücke in der Bibel. Wie es sich geziemt. Da sagt er, sie sollen sich so benehmen, wie es sich Heiligen geziemt. Jetzt fragt man sich, ja, wie geziemt es sich denn Heiligen? Der setzt es voraus. Er sagt, benehmt euch so, wie es sich geziemt. Ja, wo soll ich das jetzt finden, wie es sich geziemt? Ich muss wieder in die Bibel schauen, muss ich die ganze Bibel lesen und mir immer schauen, Herr, was geziemt sich eigentlich? Und der Herr, der hat Freude daran, dass wir entdecken, was er in die Bibel hineingegeben hat. Überhaupt hat er uns einen Entdecker dran gegeben. Wir sollen entdecken, wir sollen Entdecker sein. Übrigens, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen über George Carver, der Mann, der überlebte. Kennt das jemand? Das war, also das so, ich habe noch nie so ein Buch, das war eine Lebensbeschreibung von einem Wissenschaftler, schwarzer Wissenschaftler in Amerika. Der hat gebetet, er war ein ganz einfacher Mann, hat gebetet, Herr, wozu hast du die Erdnuss geschaffen? Er war ein Biologe, also er war immer schon als Kind schon interessiert für die Natur. Und er hat ganz kindlich ist er gern, Herr, wozu hast du die Erdnuss geschaffen? Wisst ihr, was der Herr gemacht hat? Der Herr hat ihm gezeigt, das ist das richtige Gebet. Bete nicht, wozu hast du die Welt geschaffen? Das ist viel zu groß. Wozu hast du die Erdnuss geschaffen? Und dann hat er untersucht, die Erdnuss untersucht. Und dann hat er 300 Produkte entwickelt, die man aus der Erdnuss machen kann. 300 Produkte. Ich habe es irgendwo notiert, vielleicht später zeige ich es euch dann. Ich habe nicht alle 300, aber ungefähr 30 oder 40 habe ich aufgeschrieben. Sind auch nicht alle erwähnt dort. Aber da hat der Herr diesen Menschen gebraucht und hat einen großen Einfluss in Amerika gehabt damals, das war schon Anfang des 20. Jahrhunderts, hat den Schwarzen geholfen in der Landwirtschaft. Ja. Weil Baumwolle ging nicht mehr und dann haben sie Erdnüsse angebaut. Und dann haben sie so viele Erdnüsse gehabt und nicht gewusst, was machen wir mit so vielen Erdnüssen? Hat nicht gewusst. Und da hat der Herr gezeigt, der Mann wurde weltberühmt. Der Präsident hat ihn eingeladen und so weiter. Der Herr hat einen Menschen, der einfach kindlich betet. Natürlich hat er ihm auch Weisheit gegeben, aber er hat sein ganzes Leben lang geforscht. Lebte von ganz wenig Geld, hat fast nichts verbraucht und wollte keine Ehre, aber er wollte forschen. Und Gott möchte, dass wir etwas erforschen, in Bezug auf Ästhetik, in Bezug auf Ethik. Was geziemt sich? Was ist gut und was ist schön? Gut, aber jetzt zurück zu dem Problem. Wie können wir Probleme überwinden oder wie können wir Hilfe bekommen für unsere Probleme? Also wo bekommen wir die Hilfe? Die Schrift sagt, in Psalm 121, Vers 1, irgendwer hat schon zitiert, oder war es in einem persönlichen Gespräch, ich weiß nicht mehr, Psalm 121, Vers 1. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe ist von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Hilfe für jedes Problem, das müssen wir uns wirklich mal einsaugen. Die Hilfe für jedes Problem ist beim Herrn zu finden. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann habe ich keinen Mangel. Und er definiert, was Mangel heißt. Die Hilfe ist beim Herrn. Und wenn ich Probleme habe mit Menschen, das Gleiche. Die Hilfe ist beim Herrn. Wenn ich Probleme habe in der Ehe, die Hilfe ist beim Herrn. Und das war, das andere ist bei seinem Wort. Das ist ja auch der Herr. Ja. Ich kann sagen, ich höre auf meine Frau oder ich höre auf das Wort meiner Frau. Das hängt zusammen, oder? Ich frage meine Frau und ich frage das Wort meiner Frau. Die Hilfe ist bei Gott und bei dem Wort von Gott. Das hängt zusammen. Ja, beim Unfall spricht man von erster Hilfe. Ja. Hier ist die erste Hilfe für jegliche Situation. Die große Hilfe und die erste Hilfe. Ein Psychiater soll mal gesagt haben, habe ich gelesen, habe ich gehört, wir Menschen brauchen nur zweierlei Dinge. Gott und das, was er uns gibt. Wir brauchen nur das. Wir brauchen Gott und seine Gaben. Das, was er uns gibt. Und wenn er uns etwas nicht gibt, wenn er uns etwas jetzt nicht gibt, dann brauchen wir es jetzt nicht.
Thomas, ich denke an folgende Situation. Angenommen, ich studiere Mathematik, habe jetzt irgendeine komplizierte Formel, die ich lösen muss und komme damit nicht klar. Wo ist die Verbindung zwischen der Aussage, die du gemacht hast, Gott reicht aus für jegliches Problem und für jede Lösung? Und jetzt ist vielleicht nur eine Sache von vielen anderen, wo ich mich frage, wie gibt Gott mir die Lösung für die Formel, die ich jetzt lösen muss?
Das gleiche wie mit der Erdnuss, oder? Da ist die Erdnuss, da ist das Problem, wir haben lauter Erdnüsse. Was machen wir mit der Erdnuss? Das heißt, in dem konkreten Fall war es so, dass der Herr, der Herr hat ihm geholfen in seinem Labor und er hat gebetet, er hat immer gebetet in seiner Laborarbeit und hat ihm dann entdecken lassen, es war schon eine Arbeit natürlich, oder? War Arbeit, er musste sich reinknien, aber immer gebetet. Und so von Schritt zu Schritt kam er und dann hat entdeckt, oh, da ist ja was, eine Formel so und so. Und die hatte dann, also hat das Wissen, das er schon hatte, hat Gott aktiviert, beziehungsweise hat er selber aktiviert und Gott hat ihm dabei geholfen. Und so hat er mit dem, was, wie Gott ihn schon vorbereitet hatte, mit den Mitteln, die Gott ihm schon gegeben hatte, geht er heran an dieses Problem und entdeckt jetzt was weiteres. Und das wäre in der Mathematik ist das Gleiche, oder? Mit dem Wissen, was ich schon habe, und mit der Hilfe Gottes. Wie Gott das tut, ist natürlich von Fall zu Fall verschieden, wie das dann geht, aber es ist tatsächlich so. Wir brauchen die Hilfe Gottes und das Licht von Gott. Und wir merken ja oft in unserem Leben, dass Gott uns schon lange vorbereitet hat für etwas, für eine Aufgabe. Also ich habe das mal gemerkt, ich hatte eine Neigung zu den Sprachen, mir lag das leicht, das Lateinische. Wir hatten in der Schule Latein und irgendwie hat mir das gefallen. Der Herr hat uns auch einen guten Lehrer gegeben und das Latein, das ist mir gelegen. Englisch war nicht so, war ich nie so besonders gut, aber Latein war schön, war irgendwie, das liegt mir. Und dann, von das Latein war wieder die Vorbereitung für Griechisch. Und Griechisch, das ging so schnell, weil man so stark motiviert war, das zu lernen. Und da denkt man sich, jetzt hat man Sprachen gelernt, was soll ich mit den Sprachen? Und dann hat man das mehr oder weniger 10 Jahre liegen gelassen. Und später hat man es aktiviert wieder und konnte das verwenden, weil da war dann eine Not vorhanden oder ein Bedürfnis und da konnte man das verwenden. Und so ist in unser aller Leben. Wir haben vorbereitet, Gott bereitet uns vor, zum Teil vor unserer Bekehrung schon, hat uns gewisse Gaben gegeben, auch natürliche Gaben. Die werden dann durch die Bekehrung veredelt und er verwendet sie für sein Königreich. Und jetzt haben wir da ein Problem, oder? Und jetzt hilft uns Gott mit dem, was er uns schon gegeben hat. Und wir haben schon so viel und wir merken es nicht, aber er hilft uns jetzt, um dieses Problem zu lösen. Wie das Problem jetzt auch immer, was das jetzt, ob das jetzt mathematisches Problem ist oder ob das ein Eheproblem ist. Oder was auch immer. Ich muss zu Gott kommen. Und er gibt mir dann Weisheit, er gibt mir Licht. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Alle Quellen sind in dir, sagt der Psalmist. Das eine ist im Psalm 36. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Ja, da, vielleicht denkt sich jemand, ja, der hat leicht reden. Ja, ich habe das eine Kind, das liegt krank im Bett, das Baby schreit, der Fünfjährige ist bockig, das Telefon klingelt und an der Tür steht jemand. Er möchte die Tür, und ich soll da schnell jetzt da hinaufkommen. Und am Ofen steht der Kessel, pfeift. Und was haben wir noch? Also das gibt manchmal so Konstellationen, da denkt man sich, auch das noch. Ja, auch das noch. Und jetzt soll ich mich in himmlischen Sphären bewegen und den Herrn preisen. Soll ich das? Ja. Wo ist Gott? So weit weg. Wo wohnt er denn eigentlich? Wo ist er in meiner Situation? Und dann gibt es Sachen, wo Leute fragen, wo war denn Gott damals? Wo ist denn der Gott? Wo war Gott in Auschwitz? Wo war Gott? Wisst ihr, wo er war? Er war in Auschwitz. Wo war Gott, als diese Leute im Feuerofen waren? Gott war im Feuerofen. Wo war Gott, als der Mose 40 Jahre in der Wüste ist und sich denkt, er hat versagt, die Israeliten da rauszuführen aus Ägypten? Wo war Gott? Genau dort in der Wüste, im Dornbusch. Da war Gott. Die Frage ist, wo sind wir? Sind wir uns seiner Gegenwart bewusst? Wir können dafür beten. Herr, mach mir deine Gegenwart bewusst. Auch mitten in diesen schwierigen Situationen, wo die Kinder schreien und das Telefon läutet und das Essen anbrennt. Gott ist da. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt er. Also nichts für die Ewigkeit, was wirklich wichtig ist. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Also wir beten, dass der Herr uns bewusst macht, seine Gegenwart. Da hat man ein Problem mit den Christen, oder? Christen haben einen enttäuscht, man ist total am Ende und man versteht die Welt nicht mehr. Jetzt habe ich wirklich wieder ein Problem. Wo ist die Hilfe? Da ist wichtig, dass ich mir bewusst werde, Gott hat die Sachen zugelassen und Gott ist hier. Gott ist jetzt da. Irgendjemand hat gesagt, ja, das habe ich schon probiert. Ich habe das probiert. Ich wollte das probieren, mir Gott bewusst machen, dass er da ist und so weiter. Aber das funktionierte nicht. Ja. Ich habe es probiert. Das ist ein Denkfehler. Man probiert Gott nicht. Gott ist nicht zum Probieren. Man vertraut ihm. Man rechnet mit ihm, obwohl er unsichtbar ist und nicht spürbar ist. Man liefert sich ihm aus. Man sagt Ja zu ihm. Das ist ein Gehorsamsschritt. Ja, ja, ich habe probiert, ja, das anzunehmen, aber ich kann es nicht annehmen. Du willst es nicht annehmen. Fertig. Du willst nicht gehorsam sein. Gott sagt, nimm es an. Sag Ja dazu. Das ist ein Gehorsam. Das Gute aus seiner Hand nehmen und das, was uns böse erscheint, nehmen wir auch an. Und da gibt es Zeiten, also wichtig ist die Frage dann, wozu, aber wir kommen gleich auf wozu. Ich möchte zuerst hier fertig machen. Also wo bekommen wir die Hilfe? Wir bekommen sie bei Gott. Welcher Art ist die Hilfe Gottes? Die Hilfe Gottes ist zweierlei Art. Sie ist entweder eine Abhilfe oder eine Durchhilfe. Das kann man in der Schrift immer wieder sehen. Ja, man hat ein Problem mit seinem Chef. Böser Chef, oder? Was wünschen wir uns? Herr, schaff den Chef ab. Beseitige ihn, oder? Das ist die eine Möglichkeit. Ja? Abhilfe. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja? Herr, hilf mir durch, dass ich lerne, mit so einem Chef zu leben. Dass ich lerne, mit ihm richtig umzugehen. Es gibt Mitarbeiter, man hat Mitarbeiter, die, mit der einen kann man reden, dann kann man Probleme lösen. Und dann gibt es Mitarbeiter, mit denen kann man nicht reden. Ja, und jetzt? Durchhilfe. Wenn es nicht Abhilfe gibt, wenn man da das Problem nicht, wenn das Problem nicht beseitigt wird, dann muss ich jetzt lernen, mit dem Problem zu leben. Der Herr hilft mir durch, trotz dieser schwierigen Situation. Das heißt, die schwierige Situation bleibt und ich lerne aber in meinem Denken umzuschalten. Ich rebelliere nicht innerlich gegen diese Situation, sondern ich akzeptiere sie. Das kann übrigens was ganz Einfaches sein. Ich war verheiratet und dann, also habe geheiratet und dann komme ich drauf, meine Frau lässt den Schrank offen stehen. Und die lässt ihn immer wieder offen stehen, den Schrank. Die war das gewohnt, dass man Schränke offen stehen lässt. Da habe ich gedacht, ja, das muss ich ihr erklären. Ich möchte ja, dass der Schrank zu ist. Weil meine Mutter hat immer gesagt, die Schränke macht man wieder zu, wenn man sie aufgemacht hat. Und ich habe das gelernt zu Hause. Ja, sie hat aber gemeint, Schränke lassen wir offen. Was machen wir jetzt? Haben wir ein Problem? Wir haben miteinander geredet und dann merke ich mit der Zeit, zweimal ist er dann wieder zu und nach den nächsten 20 Mal ist er wieder offen. Was jetzt? Und dann habe ich einfach umgeschaltet. Also gut, so geht's nicht. Jetzt mache ich Quick bei mir und sage, ja, gut. Also ich habe jetzt einen Dienst bei mir zu Hause, ich mache Schränke zu. Und freue mich, Schränke zu, wenn einer irgendwo offen ist, freue mich, dass ich wieder einen gefunden habe, den ich zumachen kann. Und kein Problem mehr. Ich habe überhaupt kein Problem mit offenen Schränken, weil ich sie einfach zumache. Problem gelöst. Wir brauchen überhaupt nicht mehr darüber reden, weil das ist kein Thema mehr für uns. Das ist so einfach, oder der andere lässt die Zahnpaste offen, dann lass sie halt offen, wenn es nicht funktioniert, nach 10 Versuchen oder so. Schraubst du diese Dinge zu? Also Abhilfe oder Durchhilfe. Und da kann man was lernen. Und das eigentlich, das geschieht wirklich im Kopf. Und so ist es aber auch unter Problemen und mit manchen Problemen unter Christen, die wir haben. Ja, aus irgendeinem Grund ist mir der unsympathisch. Ja? Was mache ich? Ich kann einfach umschalten. Und sagen, so, ich akzeptiere diesen Menschen genau so. Und ich stelle fest, ich habe kein Problem mehr. Ist mir nicht mehr unsympathisch. Weil ich innerlich umgeschaltet habe. Ich habe den so akzeptiert. Und dann merke ich plötzlich, sie ist gar nicht mehr unsympathisch. Deshalb bei mir war die Veränderung, nicht bei ihm. Das muss ich jetzt Gott überlassen, ob er die Abhilfe gibt, also ob er das Problem wegschafft oder ob er eine Durchhilfe gibt, das Problem bestehen lässt und ich aber die Kraft und die Weisheit bekomme und die Lektion, wie ich jetzt damit umgehe. Wann hilft Gott? Immer dann, wann er will. Da hat er sich vorbehalten. Gott ist souverän und er entscheidet, ob er helfen, wann er eingreifen wird. Es gibt manchmal in seiner Weisheit, gibt es manchmal Situationen, die er belässt, lange Zeit belässt. Und diese lange Zeit ist eine ganz wichtige Reifezeit. Mose hat es 40 Jahre durchgehalten in der Wüste. Und es geschah nichts. Dann war er aber vorbereitet. Alles ist ein Geschenk. Das müssen wir uns im Klaren sein. Dass wir gesund sind, ist ein Geschenk. Und wenn wir krank sind, können wir nicht einfach sagen, Herr, aber ich möchte gesund sein. Das ist ein Geschenk, dass wir gesund sind. Ich liege 2 Monate im Bett, oder ich weiß nicht, 1 Monat jedenfalls im Bett, Rückenprobleme, und lerne, dass es ein Geschenk ist, wenn man normal gehen kann. Als ich dann wieder anfing zu gehen, dass es wieder funktionierte, habe ich dem Herrn gepriesen für jeden Schritt, den ich ohne Krücke machen kann. Da habe ich gemerkt, Mensch, ist das ein Geschenk, dass man gehen kann. Und da wird man dankbar. Und dann versteht man andere Leute, die Schwierigkeiten haben mit Gehen. Das ist also dann sehr, sehr wichtige Lektionen, die man gelernt. Und ein Geschenk. Und wem hilft Gott? Den Armen. Das steht in der Bibel. Gott hilft den Armen. Und er hat ein Herz für die Armen. Er ist so barmherzig. Barmherzig heißt mitfühlend mit dem, der hilflos ist. Also, dann nehmen wir die Stellung eines Hilflosen ein. Dann können wir damit rechnen, dass Gott uns hilft. Wenn wir nicht mehr in uns selber die Hilfe haben, werfen wir uns auf Gott. Gott ist eine Zuflucht des Armen. Psalm 14, Vers 6. Aber da gibt es viele Verse, aber es ist nur ein Beispiel, oder? Psalm 14, 6, ihr wollt zuschanden machen den Rat des Armen, des Gebeugten, des Demütigen, wo doch der Herr seine Zuflucht ist. Der Herr ist die Zuflucht des Armen, im Hebräischen des Gebeugten, der ist unterdrückt und gebeugt und bedrängt und hilflos und arm. Und da gibt es ganz eine Reihe von Psalmen, zum Beispiel Psalm 46, Vers 2, Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Als Hilfe in Nöten reichlich gefunden. Psalm 46, Vers 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Hilfe in Nöten, in Bedrängnissen, reichlich gefunden. Da findet man reichlich Hilfe bei Gott. Also, Gott hilft den Geringen, die bedroht sind in ihrer Existenz. Selig sind die, was sagt der Jesus, die geistlich arm sind. Nicht nur materiell, geistlich arm. Was heißt das? Genau das. Auf Gott geworfen. Geistlich gesehen, völlig auf Gott geworfen. Arm, nicht nur materiell gesehen, sondern auch innerlich gesehen. Herr, ohne dich kann ich keinen Schritt tun. Bitte. Ja. Ja, klar. Gott, weil ja alles von Gott kommt, Gott gibt jetzt allen Menschen, Gott gibt auch denen, die schon was haben, und Gott hilft auch denen, die nicht arm sind, keine Frage. Aber bei den Armen, da wird's verheißen. Da glückselig sind die, die geistlich arm sind, die dürfen sich freuen, glückselig sein, weil sie etwas Großes bekommen von Gott. Hier, das Königreich. Bitte? Das geistlich heißt man, dass man innerlich gesehen nichts hat, was man vor Gott vorweisen kann. Man hat nichts zu bringen. Das heißt, Herr, nichts. Da gibt es auch dieses Lied, kennt ihr das? Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Das ist genau das. Nichts habe ich zu bringen, in jeglicher Hinsicht. Herr, was will ich bringen? Die Juden haben gesagt, ja, wir haben vieles, oder? Wir haben Abstammung von Abraham, wir haben gute Werke und so weiter, und wir haben das Gesetz gehalten und so weiter. Und dann hat der Herr gesagt, nein, so nicht. Die Basis ist die Gnade. Die Gnade bekommen die, Gott erbarmt sich über die, die ihn fürchten, die zu ihm kommen mit ihrer Armut und die nichts vorzuweisen haben. Alles, Herr, bist du. Wer zu Gott kommen will, muss zu dem Punkt kommen, dass er erkennt, dass er Gott braucht. So beginnt unser Christenleben. Ich resigniere und kapituliere vor Gott. Sag, Herr, was mich betrifft, ich höre auf. Jetzt bin ich nur noch auf dich geworfen. Sag, jetzt, bitteschön, sei du mein Herr. Ich habe hier mir aufgeschrieben, von irgendwo, das, worauf man sich verlässt, um zu genießen und zu haben und zu sein, darin geht man auf. Das, worauf man sich verlässt, um etwas zu genießen und etwas zu haben und etwas zu sein, darin geht man auf. Jetzt ist die Frage, worauf verlasse ich mich? Die Bibel sagt, verlass dich auf Gott, um etwas zu genießen, um etwas zu haben und etwas zu sein. Wenn du meinst, du brauchst es, bitte Gott darum. Und wenn du es nicht kriegst, dann sag, Herr, danke, jetzt weiß ich brauche es jetzt nicht. Vielleicht gibst du mir es später. Und dann darf ich glücklich sein mit diesem Gedanken. Und wenn der Herr uns mal wegnimmt, muss ich auch so. Ich habe mit einem Bruder gesprochen, er liebte seine Frau über alles. Die Frau ist ihm gestorben. Da hat er mir gesagt, weißt du, ich habe gelernt, nicht auf das zu schauen, was ich hatte und was ich verloren habe, sondern auf das zu schauen, was ich habe. Ich schaue auf Gott und ich habe Gott. Das hat ihm darüber hinweggeholfen. Denen, die Gott lieben, die müssen alle Dinge zu einem guten Ziel mitwirken. Das gute Ziel ist, Christus ähnlich zu werden. Dann, wenn ich die Sachen dann so betrachte, dann sage ich, ja, dann kann ich das akzeptieren, die schwere Situation. Wenn der Herr das verwendet, damit ich im Charakter Christus ähnlich werde, dann will ich das annehmen. Denen, die, es ist Römer 8, Vers 28, das kennt ihr ja auswendig. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Ich möchte es jetzt vorlesen. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Also Gott lässt Dinge zusammenwirken. Denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Alle unsere Umstände, alle unsere Besitz, all unsere schwierigen Leute rundherum und alle unsere guten Leute rundherum und so weiter. Alle diese Dinge wirkt Gott zusammen zum Guten, denen, die nach seinem Vorsatz gerufen sind. Und gerufen sind die Gläubigen. Wenn du gekommen bist zu Christus, du bist ein Gerufener. Denen, die Gott lieben, wer sind die, die Gott lieben? Das sind die Gläubigen. Die Gläubigen werden betitelt als die, die Gott lieben und die, die Gott fürchten in der Bibel. Die Gottesfürchtigen und die Gottliebenden, das sind die Gläubigen. Denen wirkt alles zusammen zum Guten, zu deren guten Ziel. Welches gute Ziel ist das? Vers 29, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, sodass er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also das Ziel hat Gott, das Ziel, das Gott hat, ist, dass ich so werde wie der große Sohn. Charaktermäßig, dass ich so werde wie Jesus Christus. Sind dazu noch Fragen oder Gedanken?
Psalm 45, Vers 3. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen auf deine Lippen. Darum hat Gott dich gesehen und über
Jesus Christus. Du bist schöner als die Söhne der Menschen. Anmut oder Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Das Wort Anmut, Gnade und Anmut ist das gleiche Wort. Anmut ist hier, wenn es um Schönheit geht, könnte man hier Anmut übersetzen. Ist ausgegossen über deine Lippen, darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Bezieht sich auf den König der Könige, den Herrn der Herren. Danke, sehr gut.
Weil du von den Armen gesprochen hast, Psalm 72, 10 bis 12.
Psalm 72, 10 bis 12. Die Könige von Tarsis, Könige von Tarsis, die Küstenländer entrichten Geschenke, die Könige von Seba. Und alle Könige fallen vor ihm nieder, alle Völker werden ihm dienen, denn er befreit den Armen, der um Hilfe ruft. Sehr gut, danke. Er befreit den Armen, der um Hilfe ruft, und den Gebeugten, der keinen Helfer hat. Er erbarmt sich des Geringen und des Armen, und die Seelen der Armen rettet er. Er erlöst aus Bedrückung und Gewalttat ihre Seele. Kostbar ist in seinen Augen ihr Blut. Wenn man über Gott nachdenkt, über das Wesen Gottes, wird uns das sehr helfen für Probleme. Ich muss als Basis meines Glaubens muss ich eine große Schau von Gott bekommen. Und von dem Wesen, wie Gott ist. Das wird mich in mein Leben über. Da können die schlimmsten Dinge zukommen, wenn ich weiß, wie Gott ist. Dann kann ich das richtig einordnen in meinem Leben. Wenn ich Gott nicht kenne, dann kommt der Gedanke, oh Gott, der meint es nicht gut mit mir, oder? Das ist aber die Stimme Satans, der Eva gesagt hat, Gott meint es nicht gut mit euch, oder? Und sie hört auf die Stimme Satans. Gerade verkehrt. Also wenn ich mich vorbereiten will für mein Leben, für Probleme in meinem Leben, dann muss ich eine große Schau von Gott bekommen. Beten wir, dass der Herr uns die Augen öffnet durch den Geist für sein Wesen, für seine Art.
Ich habe eine Frage, du hast gesagt, dass die Gläubigen betitelt werden. Beispiel, wie man sagt, okay, in Christus sind die gleich. Also wenn ich mein Leben angucke, ist es so nicht so. Ist das eine Tatsache, eine Stellung, die in der Tat? Muss man das einfach sagen?
Es gibt eine grundsätzliche Liebe zu Gott, die hat jeder Christ. Und es gibt dann Dinge im Leben, wo man ungehorsam ist und wo das so aussieht, als ob man den Herrn jetzt nicht liebt. Das ist wie in der Ehe. Grundsätzlich liebe ich meine Frau, aber wisst, manchmal schimpfe ich oder tue irgendeinen Unsinn. Ja? Aber das heißt aber nicht, dass ich sie nicht liebe. Aber in dem Moment habe ich gesündigt gegenüber sie, habe mich ihr falsch gegenüber sie verhalten. Aber wer echt Christ ist, in dem ist die Liebe Gottes ausgegossen. Und die Liebe Gottes ist beiderlei, die Liebe zu Gott und die Liebe von Gott zu uns. Wer die Liebe Gottes nicht hat, der, wie heißt es, 1. Johannes 2, wir hatten den Vers schon, Vers 17, Vers, wo ist es? Vers 15, liebt nicht die Welt, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Die Liebe des Vaters und die Liebe zum Vater. Es gibt ein prinzipielles Lieben der Welt. Wenn man für die Welt lebt und für diese Welt hier lebt, ja, dann ist nicht die Liebe zum Vater. Das widerspricht sich. Ja, dann liebt man die Welt. Du kannst nicht beide lieben. Ja. Entweder wirst du den einen lieben und den anderen hassen oder den anderen hassen und den einen lieben. Du kannst nicht beides lieben. Wenn jemand die Welt liebt, wirklich grundsätzlich prinzipiell liebt, dann ist die Liebe des Vaters. Das heißt, die Liebe zum Vater und die Liebe des Vaters zu ihm ist nicht in ihm. Aber wer sein Leben Jesus Christus gegeben hat, da ist eine grundsätzliche Liebe zum Vater drinnen. Also wir unterscheiden zwischen einzelnen Sünden und zwischen einer generellen, grundsätzlichen Haltung. Wenn jemand sagt, er liebt Gott nicht, kann er nicht Christ sein. Das geht nicht. Das schließt sich aus. Ich meine, wenn jemand wirklich dieses grundsätzliche Liebe zu Gott nicht da ist. Es äußert sich auch darin, dass man die Schrift liebt. Wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich auch sein Wort. Wenn ich meine Frau liebe, liebe ich auch das Wort meiner Frau. Und wenn ich Gott liebe, liebe ich auch das Wort, was er spricht. Dann höre ich mir das an. Dann lese mir das durch. Ja. Jetzt noch zu dem einen Punkt, oder ja, machen wir noch 5 Minuten. Geht das noch? 5 Minuten?
Ja.
Wozu haben wir denn dann die Probleme? Also, Es geht nicht eine Frage warum, sondern wozu. Sehr wichtig. Wozu haben wir die Probleme? Damit wir erstens einmal, damit wir lernen, dass Gott Gott ist. Dass Gott tut, was er will. Dass Gott souverän ist. Es ist immer noch er, der bestimmt, was geschieht und nicht ich. Manchmal denken wir sind Gott. Und wir haben ihm vorzuschreiben, was er zu tun hat. So geht das nicht. Gott macht uns darauf aufmerksam. Hey du, ich bin immer noch der Chef. Und jetzt schicke ich dir mal Probleme. Aber die sind aus Liebe geschickt, weil er uns nämlich zu sich ziehen möchte, unser Herz. Also da erstens, damit wir lernen, dass Gott Gott bleiben will. Das Zweite, damit dieser Gott verherrlicht wird. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, sagt er, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei von Gott und nicht aus uns. Er sagt hier, dass er sehr viel Nöte erlebt hat, aber sehr viel Probleme erlebt hat. Vers 8, in allem als Bedrängte, jedoch nicht in Beengung erdrückt, als Ratlose, jedoch nicht verzweifelt, als Verfolgte, jedoch nicht verlassen, als Niedergeworfene, jedoch nicht umkommend und so weiter. Ja? Aber wir haben diesen Schatz, den Gott in unser Herz gegeben hat. Gott, der ein Licht angezündet hat, so in unserem Herzen, in unserem Inneren. Wir haben das in irdenen Gefäßen. Gefäße, die leicht zerbrechen. Warum haben wir Gefäße, die leicht zerbrechen? Warum haben wir einen Körper, der schwach ist? Damit zum Ausdruck kommt, dass die Kraft von Gott ist und nicht von mir. Damit, es gibt Menschen, die sind extra schwach, weil Gott sich besonders durch sie verherrlichen möchte. Die Geschichte beweist ja immer wieder, gerade die ganz Schwachen, die sind wodurch, gerade das Schwache ist es, das Schwache hat er erwähnt, das, was nichts ist vor der Welt, um sich groß zu machen.
Thomas, wie kann man diese Art Schwachheit, die hier gemeint ist, wie kann man die charakterisieren?
Das ist nicht sündige Schwachheit, hat nichts mit Sünde zu tun. Schwachheit ist Schwachheit. Schwachheit ist hier nicht, manche sagen, ja, ich bin schwach und deshalb habe ich gesündigt. Das ist nicht so gemeint. Schwach ist, wir leben in einer Schöpfung, die uns Probleme bereitet, mit einem Körper, der uns Probleme bereitet, der nicht die Kraft hat, der müde wird, der krank wird, der gebrechlich ist. Und je älter man wird, desto mehr spürt man das dann. Und das ist aber gut, damit man weiß, ist es bei Gott die Hilfe und Gott soll verherrlicht werden durch schwache Menschen. Ich habe diese Biografie gelesen von Samuel Lamm. Kennt ihr das? Wie heißt die Biografie? Einfach Samuel Lamm. War ein Chinese. 20 Jahre im Gefängnis. Ganz ein schmächtiger Mann. Der musste da in diesem Steinbruch arbeiten und in diesen Konzentrationslagern dort arbeiten. Bis zum Zerbrechen. Und er hat sich so schwer getan, diese Kübel zu tragen. So, es kam mir vor, er bricht jetzt ab. Ja. Und in dieser Schwachheit hat Gott ihn gebraucht. Und der Herr hat eine Gemeinde gegründet, im Gefängnis, durch diesen Mann. Ganzer Haufen Leute haben sich bekehrt durch diesen Mann im Gefängnis. Unscheinbar, schwächlich, krank. Watchman Nee war immer wieder krank. So ganz viel krank in seinem Leben. Und er hat wie kaum ein anderer Chinese China beeinflusst, geistlicherweise. Also, damit Gott verherrlicht wird. Weiter, damit wir. Oh, Entschuldigung, das habe ich da falsch. Damit wir in unserer Liebe zum Herrn uns bewähren, Jakobusbrief, heißt es ja, Jakobus 1, Vers 2, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, nehmt zur Kenntnis, dass die Erprobung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen seid und ganz und in nichts Mangel habt. Und Wo ist das mit der Bewährung? Das finde ich nicht. Ja, sie bewirkt Ausdauer. Bitte, hat es jemand?
Drei.
Dass die Bewährung als Glaubensausdauer bewirkt. Bei mir steht Erprobung als Glaubens. Dann wird die Bewährung als Glaubensausdauer bewirkt. Euer Glaube wird erprobt, um sich zu bewähren, heißt das. Auch Römer 5 steht dasselbe. Römer 5, Vers 3. Nicht nur das, sondern auch in den Bedrängnissen rühmen wir uns, da wir wissen, Bedrängnis bewirkt Ausdauer. Ausdauer bewirkt Bewährung. Das stellt sich heraus. Da wird Christus in seine Kraft groß gemacht. Bedrängnis bewirkt Ausdauer. Da wird natürlich vorausgesetzt, dass man bereit ist, unter der Bedrängnis zu bleiben. Dass man ein innerliches Ja hat dazu. Dann lernt man Ausdauer. Dann wird man ausdauernd. Und dann, weil der Herr uns stärkt darin, und dann darin wird man bewährt. Also jedenfalls, Probleme sind gut für uns, weil sie uns Bewährung bewirken. Vor allem die Liebe zum Herrn. Nicht unsere gewaltige Kraft, sondern unsere Liebe zum Herrn. Der Herr prüft unsere Liebe, und haben wir ein Ja dazu, dann glückselig. Dann glückselig. Jetzt hat es gelernt. Und wenn es nicht lernt, kommt die nächste Lektion ein anderes Mal. Aber sie kommt. Und jetzt ist die Frage, will ich jetzt lernen? Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir dachte, gibt's denn das? Gibt's denn das? Ein Schlag nach dem anderen. Gibt's denn sowas überhaupt? Dann realisierst du, Moment, das ist eine Prüfung. Das ist eine Prüfung. Und du musst jetzt da drunter bleiben. Allein wenn man schon erkannt hat, das ist eine Prüfung, dann hat man schon halb gewonnen. Das andere ist, wozu haben wir Probleme? Damit wir lernen, Gott in allem zu vertrauen. 2. Korinther 1, Vers 8, der kommt an einen Punkt, wo er sagt, er ist am Sterben. Paulus, oder? 2. Korinther 1, Vers 8. Wir wollen nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfuhr, dass wir über das Maß hinaus bedrängt, beschwert wurden, sodass wir auch am Leben verzweifelten. Jedoch haben wir selbst das Todesurteil in uns selbst gehabt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Also wir haben, was uns selbst betrifft, haben wir gesagt, jetzt ist Schluss. Ich bin am Ende. Aber das Ganze geschah, damit wir nicht auf uns selbst uns verlassen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ich denke, wir machen hier Pause.